Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute möchte ich ein bisschen technischen Background dazu geben, wie Barrierefreiheit bzw. wie die Barrierefreiheitsschnittstelle generell funktioniert. Und um das besser zu verstehen, müssen wir 5 Schichten der digitalen Barrierefreiheit unterscheiden. Und diese 5 Schichten müssen zusammenspielen, damit Barrierefreiheit überhaupt funktionieren kann. Davon sind 4 Schichten technisch und die letzte Schicht ist sozusagen der persönliche Faktor. Und fangen wir einfach mal mit der ersten Schicht an. Die erste Schicht ist natürlich das Betriebssystem. Das Betriebssystem muss eine Sprache bereitstellen, damit Barrierefreiheitsinformationen innerhalb der Programme oder der Dokumente integriert werden können. Das heißt, wenn keine Sprache vorhanden ist, wie zum Beispiel bei eingebettete Systeme, irgendwelche Betriebssysteme, die auf Kaffeemaschinen laufen, die in Waschmaschinen laufen oder in irgendwelchen Maschinen laufen. Da ist ja üblicherweise ist es so abgespeckt, dass da nur das drin ist, was gerade für diesen Zweck gebraucht wird. Da ist keine Barrierefreiheitsschnittstelle drin, weil sie einfach nicht gebraucht wird. Also die Maschine kommuniziert nicht nach außen, sondern wird einfach nur programmiert mit diesem Mini-Betriebssystem und muss daher keine Barrierefreiheitsinformationen bereitstellen. Was es aber auch gibt, sind Systeme, wo spezifisch Barrierefreiheitssoftware sozusagen programmiert werden muss. Also das nennt man Closed Function. Wenn ihr mal in die EN reingeguckt habt, dann werdet ihr sehen, dass es zu fast jedem Kriterium ein Kapitel Closed Function gibt, zum Beispiel im Kapitel 11, wo es um Software geht und Apps. Und Closed Function heißt sozusagen, dass das Betriebssystem keine Barrierefreiheitsfunktionen bereitstellt und diese Barrierefreiheitstechnologien von der jeweiligen Software dann bereitgestellt werden müssen. Also die Software müsste einen Screenreader haben, die müsste Sprachsteuerung haben und was es da alles gibt. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, aber zumindest theoretisch wäre das denkbar. Die meisten Betriebssysteme oder Mainstream-Betriebssysteme haben aber eine Barrierefreiheitsschnittstelle und auf dieser Schnittstelle setzt dann die Software zur Barrierefreiheit auf. Und diese Schnittstellen sind aber auch unterschiedlich, also es gibt die Schnittstelle für Windows und dann gibt es die Schnittstelle für Mac und für Android und für iOS und so weiter. Und die sind dann jeweils unterschiedlich. Gut, das ist natürlich schön und gut, ein Betriebssystem zu haben, was vielleicht auch relativ barrierefrei ist. Aber was man ja eigentlich haben möchte, sind die Programme, die Software. Und die Software muss auch wiederum auf dieser Schnittstelle basierend Informationen zur Barrierefreiheit bereitstellen. Das heißt, die Software muss so programmiert werden, dass sie die individuelle Schnittstelle der Barrierefreiheit des Betriebssystems anspricht. Und wenn das nicht passiert, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte plattformunabhängig entwickeln und ignoriere das aber alles, was irgendwie mit den Schnittstellen zu tun hat, dann ist die Software im Prinzip nicht für behinderte Menschen bedienbar. Und ja, das kann passieren. Teilweise passiert das. Das passiert vor allem bei Software, die ohne diesen Hintergrund entwickelt wurde. Das sieht man ganz häufig zum Beispiel bei Java-Programmen. Java hat ja ist eine eigene Programmiersprache und wird zur plattformunabhängigen Programmierung verwendet. Java kann barrierefreie Software entwickelt werden, aber nur wenn halt die Schnittstellen entsprechend berücksichtigt wurden. Und wenn das jemand nicht gemacht hat, dann ist die Software einfach nicht benutzbar für behinderte Menschen, weil sie zum Beispiel nicht per Tastatur bedienbar ist, weil die Elemente vom Screenreader nicht identifiziert werden können, weil keine Name, Rolle, Wert nicht vorhanden sind und so weiter und so weiter. Genau, was es auch gibt, sind Browser, die nicht barrierefrei sind. Das sind halt nicht die Mainstream-Browser, die basieren ja mittlerweile fast alle auf den gleichen Programmierumgebungen, also Firefox und so weiter. Also die sind schon barrierefrei, aber es gibt wahrscheinlich auch ich sag mal, Spezialbrowser, die überhaupt nicht barrierefrei sind oder nicht mit Screenreader zum Beispiel bedienbar sind. Der dritte Bereich sind die Inhalte, also die Dokumente oder die Websites, die in diese Programme reingeladen werden. Und hier kommen wir auf ein sicheres Terrain, obwohl ich mich ja auch auskenne. Natürlich können auch hier Probleme auftreten, was die Barrierefreiheit angeht. Das ist ja das, worum sich die WCAG hauptsächlich dreht und die PDF-UA. Das heißt, diese Inhalte müssen nach den Standards, die gesetzt wurden, barrierefrei programmiert werden. Und das ist halt für Webseiten die WCAG und für PDFs auch. Oder die Word-Dokumente, die müssen entsprechend programmiert werden, damit der Screenreader die Elemente zum Beispiel identifizieren kann. Da kann man zum Beispiel erkennen, das ist ein Textknoten, das ist eine Checkbox, die ist aktiviert, die ist deaktiviert und so weiter. Diese ganzen Dinge, die wir brauchen, damit so ein Webformular, eine Web-Application und so weiter funktionieren, das wird auf dieser Ebene festgelegt. Und das muss natürlich auch gegeben sein. Also es kann sein, wenn ich eine barrierefreie Webseite mit einem nicht barrierefreien Browser aufrufen würde, dann würde es nicht funktionieren. Aber auch umgekehrt, wenn ich eine nicht barrierefreie Webseite mit einem barrierefreien Browser aufrufen würde, dann würde es nicht funktionieren. Ein gutes Beispiel dafür ist PDF. PDF hat ja diese Barrierefreiheitstags. Diese ähnlich sind wie HTML und ich kann das PDF mittlerweile ja mit allen möglichen Programmen aufrufen. Ich kann das mit dem Adobe Reader aufrufen, mit dem Firefox oder mit Foxit und ich weiß nicht was alles. Und da das Problem ist, es spielt keine Rolle, ob die getaggt sind oder nicht. Der Firefox kann halt diese Tags nicht auslesen und wird das PDF einfach wie ein Stück normales Dokument behandeln. Das heißt, für jemanden, der sehen kann, macht das keinen Unterschied. Und für jemanden, der blind ist, der kann da vielleicht, wenn er Glück hat, Text rauslesen, aber der kann die eigentlichen Inhalte wie Überschriften, Alternativtexte oder Formularfelder mit dem Firefox entweder gar nicht oder nur sporadisch erreichen. Lustigerweise machen die manchmal eigene Überschriften rein, also ich habe das beim Chrome vor allem beobachtet, dass er dann irgendwie selber Überschriften reinmacht in das Dokument oder so Pseudo-Überschriften. Dann ist irgendwie alles H2-Überschrift oder so, keine Ahnung, wo das herkommt. Aber das hilft einem in der Regel nicht weiter. Also wenn man so ein ganz normales Fließtext-Dokument hat, ist es okay. Aber sobald es ein bisschen komplexer wird, ein bisschen länger, mehr Überschriftebenen oder halt Alternativtexte, auch Formularelemente, dann ist sind die Browser eigentlich raus. Meines Wissens ist nach wie vor der Adobe Reader die einzige Software oder der Acrobat, Standard oder Professional sind die einzigen Programme, mit denen man barrierefreie PDFs auch barrierefrei lesen kann. Als vierter Faktor kommt das Thema assistive Technologie dazu. Wie ihr wisst, die längere Zeit zuhören, benutzen ja nicht alle behinderten Menschen assistive Technologien, vor allem blinde, sehbehinderte und motorisch behinderte Personen, vielleicht lesebehinderte Personen, und vielleicht auch ein paar AutistInnen nutzen Anpassungsmöglichkeiten. Aber es sind vor allem die Blinden und Sehbehinderten und die Personen mit motorischen Einschränkungen. Und auch hier gilt, dass die assistive Technologien mit der Barrierefreiheitsschnittstelle des jeweiligen Betriebssystems zusammenarbeiten müssen. Ich könnte jetzt nicht ein NVDA oder JAWS auf dem Mac installieren. Das geht ja sowieso nicht, weil das ja komplett andere Umgebungen sind. Aber selbst wenn es ginge, würden die einfach nicht zusammenarbeiten, weil NVDA und JAWS halt mit der Windows Barrierefreiheitsschnittstelle programmiert wurden. Und nicht mit der Mac-Schnittstelle. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es auf dem Mac nur einen Screenreader gibt, nämlich VoiceOver, weil Apple das komplette Betriebssystem kontrolliert und auch den Zugang zu dieser Schnittstelle sozusagen kontrolliert und da einfach keine anderen assistiven Technologien zulässt oder zumindest das so unattraktiv macht, dass es halt keiner entwickeln möchte. Aber auch hier gilt, die müssen mit der Schnittstelle zusammenarbeiten können. Was wir jetzt zum Beispiel sehen, es gab ja in den letzten Jahren mehrere Betriebssystem-Updates. Normalerweise wird sowas wie Windows 7 zum Beispiel längere Zeit unterstützt. Windows XP gab es ja Ewigkeiten. Da hat sich auch bei den assistiven Technologien, zumindest bei JAWS, nicht so wahnsinnig viel getan, weil sie halt nichts tun mussten, damit es kompatibel bleibt. Aber sobald dann neues Windows 7 rauskommt, Windows 8, Windows 10 und Windows 11, mussten die wieder ran und dann noch größere Umbauten machen. Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel der aktuelle NVDA 2024, ich glaube Windows 8.1 oder so, nicht mehr unterstützt. Nur noch Windows 10 unterstützt und wahrscheinlich in ein paar Jahren auch dann Windows 10 nicht mehr unterstützen wird. Der Mainstream-Support für Windows 10 läuft, glaube ich, dieses Jahr aus. Und das wird dazu führen, dass man sagt, okay, irgendwann spielt Windows 10 auch keine Rolle. Also es wird doch ganz lange dauern, wahrscheinlich mindestens so lange, wie Windows 10 Updates bekommt, nochmal Sicherheitsupdates bekommt und wahrscheinlich noch ein paar Jahre länger. Aber dann irgendwann wird man auch den Support für Windows 10 droppen. Und das führt dann dazu, dass jede neue Version entweder gar nicht mehr installiert werden kann, auch diesen alten Betriebssystem, oder halt bestimmte Funktionalitäten nicht mehr unterstützt werden. Also wenn ich jetzt einen Screenreader wie Cobra verwenden würde, Cobra ist eine alte Software, ein alter Screenreader, der von der Firma Baum entwickelt wurde, die irgendwann vor ein paar Jahren pleite gegangen ist, war relativ beliebt unter deutschen Blinden. Nicht so beliebt wie JAWS, aber doch schon genutzt. Die haben, glaube ich, dann Windows 7 als letzte Plattform oder Windows 8, keine Ahnung, benutzt. Und selbst wenn man mit dieser Plattform weiterarbeiten würde, würde es irgendwann passieren, dass man dann Word nicht mehr bedienen kann, weil Word halt immer unter der Haube, nicht unbedingt oberflächlich, aber unter der Haube verändert wird und irgendwann verschwindet die Kompatibilität. Und das heißt, dass man mit einem alten Screenreader irgendwann die neueren Programme, auch wenn die exakt gleich aussehen, oder Betriebssysteme, irgendwann nicht mehr bedienen kann, weil einfach die Schnittstellen sich so weit geändert haben, dass da einfach eine Kompatibilität nicht mehr gegeben ist. Der fünfte Faktor ist dann natürlich die Person, die das System benutzt, also die behinderte Person, die blinde, sehbehinderte, spracheingeschränkte oder motorisch behinderte Person oder was auch immer für eine Behinderung, die muss in der Lage sein, mit diesen ganzen Dingen, von denen ich gerade gesprochen habe, umzugehen. Und das wird häufig ein bisschen vernachlässigt, habe ich den Eindruck. Es ist ja so, dass nicht jede Person mit jedem Betriebssystem oder jedem Programm sofort umgehen kann. Und das ist in der Tat eine große Herausforderung. Es gibt zum Beispiel relativ viele blinde Menschen, die sehr lange bei Windows XP geblieben sind. Das war, glaube ich, vor ungefähr 10 Jahren, als dann der Mainstream-Support für Windows XP eingestellt wurde. Dann sind sie relativ lange bei Windows 7 geblieben. Als Windows 10 kam oder Windows 8 oder was auch irgendeine von diesen Versionen oder Vista, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Die sind da relativ lange dabei geblieben, weil sie gesagt haben, das sind die Systeme, die für uns funktioniert haben. Oder Office 2003, da gab es ja von Office 2003 bis Office 2007 gab es ja diesen Drop von klassischen Menüs zu diesen Ribbons. Und da haben ganz viele blinde Menschen gesagt, wir bleiben bei Office 2003, weil das für uns funktioniert und diese Ribbons funktionieren für uns nicht. Oder wir sind damit nicht vertraut genug. Weiterer Grund ist auch, dass die Updates für JAWS einfach sauteuer sind. Habe ich, glaube ich, auch häufiger erwähnt, dass ich kein JAWS-Fan bin. Und JAWS kostet halt, weiß ich nicht, 2000 Euro, 3000 Euro das Update, also das größere Update. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt leistbar für jemanden, der nicht besonders viel Geld verdient. Und diese Bedienbarkeit ist halt ein extrem wichtiger Faktor. Wenn jetzt mich jemand vor einen Mac setzen würde, Mit dem MacBook Ober, ich könnte damit auch nichts anfangen erstmal. Ich bräuchte wahrscheinlich mindestens 2 Tage, um überhaupt die Grundlagen zu haben. Während ich bei Windows wunderbar zurechtkomme, egal ob mit JAWS oder NVDA, weil es einfach keinen Unterschied für mich macht. Es sind ja fast alles die gleichen Tastenkombinationen und so weiter. Deswegen ist das kein großes Problem. Und ähnlich sieht es für andere blinde Menschen aus, wenn man denen ein neues Betriebssystem vorsetzt, ein neues Windows oder ein neues Software, ein neues Office-Paket, dass sie da ganz große Schwierigkeiten haben. Und dass es da auch relativ wenig Support gibt, weil einfach die Vielfalt der Software es schwierig macht, dann eigene Tutorials zu schreiben. Also bei Office, weil es noch relativ viel benutzt wird, es ist ganz okay, glaube ich. Also gerade Word und Excel und PowerPoint, da ist der Support ganz gut. Aber schon bei Access, also dieser Datenbanksoftware, oder auch seltenerer Software, SAP und so weiter, da ist es schon, wird es immer schwieriger. Und da braucht man auf jeden Fall spezielles Training eigentlich für die blinden Menschen, weil es zu komplex ist, um es sich selber anzueignen. Zumindest wenn man keinen Sehrest hat. Und da fehlt es tatsächlich. Also das ist tatsächlich häufig der Haken. Ich kann die beste Software haben, ich kann die neuesten assistive Technologien haben. Wenn ich mit der Software nicht zurechtkomme, dann wird es häufig an diesem Punkt scheitern. Also selbst wenn alles relativ barrierefrei ist, was ja in der Regel nicht der Fall ist, in der Regel, ich sag mal, 90% der Software bewegt sich da im Bereich lalala, so lalala. Also geht, wenn man es kennt halbwegs oder wenn man irgendwelche Skripte programmiert. Aber das ist ja nicht das, was wir haben wollen. Und das ist keine optimale Situation. Aber selbst wenn es perfekt barrierefrei wäre, können die Leute halt daran scheitern, dass sie die Software oder die grafische Benutzeroberfläche nicht vernünftig oder gut genug erfassen können oder halt vielleicht die Abkürzung nicht kennen, die ihnen die Bedienung der Software erleichtern würde. Deswegen glaube ich auch, dass wir an einer Revolution nicht vorbeikommen, was die assistiven Technologien angeht, dass wir da KI, glaube ich, als beste Chance haben, um uns die Bedienung der Software zu erleichtern. Ich glaube, was die technischen Möglichkeiten angeht, haben wir die Grenzen eigentlich schon erreicht. Also JAWS und NVDA, da gab es jetzt in den letzten Jahren keine revolutionären Weiterentwicklungen mehr. Die sind mit Bugfixing beschäftigt, was auch genug Zeit kostet. JAWS hat hier mal ein Skript und da mal ein Skript für bestimmte Desktop-Software. Aber das war's schon. Das ist im Prinzip ausentwickelt und ich glaube auch nicht, dass da noch viel passieren wird, ohne dass da KI-Elemente integriert werden. Also sowas wie Texterkennung, automatische Erkennung von UI-Elementen, automatische Bildbeschreibungen und so weiter. Da ist die Musik und in die Richtung muss es gehen, dass man vielleicht KI hat, die so eine grafische Benutzeroberfläche beschreibt für blinde Menschen. Und die dann hilft, bestimmte komplexere Aufgaben zu erledigen oder zu automatisieren. Geht, glaube ich, die Zukunft hin. So, das war's für heute. Ich hoffe, dass ihr die Folge interessant fandet und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald.